Wir schreiben das Jahr 30 nach Christus. Was ist bis dahin passiert? Jesus verabschiedet sich äußerst eindrucksvoll von seinen Jüngern und von der sichtbaren Welt. Er lässt die Jünger scheinbar führungslos und gleichzeitig mit einem gewaltigen Auftrag zurück. Aber er hat ihnen versprochen, dass sie mit der Kraft vom Heiligen Geist erfüllt würden. Was nachher kommt, ist eine Geschichte, die ist so fantastisch und gleichzeitig so bodenständig, dass sie nur wahr sein kann. Lieber Theophilus, du kannst dir nicht vorstellen, was jetzt wieder passiert ist. Der Saulus führt weiterhin ein wütiger Kampf gegen die Gläubigen in Jerusalem. Er droht ihnen mit dem Tod und ist fest entschlossen, die ganze Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus hat er die Anhänger der neuen Lehre aufgespüren. Darum wendet er sich an den hohen Priester, bittet ihn um eine entsprechende Bevollmächtigung. Auf dem Weg nach Damaskus leuchtet plötzlich vom Himmel her ein helles Licht auf, sodass er geblendet wird und gerade zu Boden stürzt. Gleichzeitig hört er, wie eine Stimme zu ihm sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragt Saulus. Die Stimme antwortet: Ich bin der, wo du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt stand auf. Gang in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was zu tun ist. Der Saulus steht auf, öffnet die Augen, aber er sieht nichts mehr. Seine Begleiter müssen ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Dort in Damaskus lebt ein Jünger mit Namen Hananias. Zu ihm sagt der Herr: Hananias, gang in die Strasse, wo die Gerade heisst, und frag im Haus vom Judas nach einem Saulus von Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Der Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann mit Namen Hananias in sein Zimmer kommt und ihm die Hände auflegt, dass er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von allen Seiten habe ich erfahren, dass der Mann in Jerusalem die Gemeinde verfolgt hat. Und jetzt hat er noch eine Bevollmächtigung bekommen vom hohen Priester in Damaskus, alle zu verhaften, die an dich glauben. Aber der Herr sagt: Gang trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. So geht der Hananias zum Saulus, legt ihm die Hände auf, und sofort kann der Saulus wieder sehen und wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Saulus bleibt dann noch ein paar Tage in Damaskus und überall bezeugt er Jesus, sodass die Juden ihn umbringen wollen. Jetzt muss er wieder flüchten und kehrt zurück nach Jerusalem. Dort versucht er, Kontakt mit den Aposteln aufzunehmen. Der Barnabas führt ihn schließlich in Kreis der Apostel ein. Aber auch dort wollen die Juden ihn töten, sodass die Brüder ihn nach Tarsus schicken. Lieber Theophilus, ich bin ja gespannt, was der Herr mit dem einzigartigen Mann namens Saulus noch alles bewirken wird. Liebe Grüße, Lukas.
Ja, wunderbar. Danke, Lukas, für die atemberaubende Story, die wir da immer wieder dürfen, Sonntag für Sonntag hören. Ich bin ja gespannt, was mit dem Saulus noch alles werden wird. Wir haben ja eine gewaltige, wie kann man dem sagen, Begegnungsstory jetzt vor uns, wie Gott dem Saulus begegnet ist. Lassen Sie einfach mal ein bisschen tiefer graben, miteinander ein bisschen überlegen. Wir können hier die Frage stellen, wenn man nachher einfach das Leben von Paulus ein bisschen weiter skizzieren, ein bisschen weiter geht, warum geht der Paulus eigentlich auf einen solchen Karriereknick ein? Vielleicht denkst du jetzt, ja, was echt? Aber nein, jetzt einfach mal ganz ehrlich. Meine, der Saulus, der ist zu Füßen Gamaliels gelegen. Also es gibt zur Zeit dann keinen grösseren rabbinischen Professor jetzt gegeben, wenn man es jetzt modern ausdrücken will. Und er hat die gelehrt, dort in der gamalielischen Hochschule quasi. Und ihm sind alle Türen offen gestanden für eine absolute traumhafte Karriere als wiederum sehr angesehener Rabbi, wo er wiederum hat können, nach einer Studierenden ausbilden. Also eigentlich, die Türen waren weit offen für eine Traumkarriere von Paulus. Und Paulus, er ändert jetzt den Weg von dem, dass er Christen verfolgt und wird ihr jetzt selber Christ. Aber jetzt hört mal, was sagt er im 2. Korinther 11 über den sogenannten Karrieresprung oder Karriereknick, wenn er sagt, ich habe mehr gearbeitet, weit mehr Schläge erlitten. Also, jetzt probiert euch das mal, jetzt erlebt ihr das. Nicht einfach nur so in einer Fiktion. Oft in Todesnöten gewesen. Ich habe von den Juden 5x40 Geiselhiebe weniger einen erhalten. Ich bin 3x mit Stöcken geschlagen worden. 1x bin ich gesteinigt worden. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse und Räuber, in Gefahr in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer, in viel Wachen, in Hunger, in Durst, in Blöße, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Also ich bin eigentlich gerade froh, dass ich nicht gesteinigt werde. Ich bin eigentlich gerade froh, dass ich jetzt nicht 5x mit 39 Stockhieb abgeschlagen werde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich bin ich gerade froh. Also das ist eigentlich nicht unbedingt jetzt eine steile Karriere, wenn wir das vor uns haben, so die Story von Paulus, die er jetzt in einer Selbstreflexion, in der Retroperspektive skizzieren, was er alles auch durchgemacht hat, in dem, dass er sich für den Weg entschieden hat, mit Christus vollzugehen. Oder nehmen wir jemanden anders. Nehmen wir zum Beispiel den Martin Luther. Also der Martin Luther war Augustinermönch. Ist nachher von seinem Seelsorger, Staupitz, ist er ermutigt worden, Theologie zu studieren. Hat ein Theologiestudium gemacht, hat dann habilitiert. Also zuerst hat er promoviert, Doktortitel, und er hat er habilitiert, war nachher Professor für praktische Theologie der Theologischen Fakultät in Wittenberg. Also, für ihn sind alle Türen offen gestanden. Das, mit grosser Wahrscheinlichkeit hat er einen Kardinalssitz bekommen, der Martin Luther, in der damaligen römisch-katholischen Kirche. Er geht einen anderen Weg. Und er sagt, ständig hatte ich den Scheiterhaufen vor Augen. Ich weiß auch, dass wer das Wort Christi in die Welt hinaustragen will, auf alles verzichten und zu jeder Zeit auf den Tod gefasst sein muss. Oder gehen wir noch ein bisschen später. John Wesley. Er hatte eigentlich eine grossartige Karriere als Pfarrer gehabt. Eine friedvolle Pfarrei. Und er hatte eine Begegnung gehabt mit den Herrnhuter Brüdern. Und die Herrnhuter Brüder haben ihn gefragt, John Wesley, glaubst du, dass Jesus Christus dein Retter ist? Nein, John Wesley hat geantwortet, ja, Jesus Christus ist der Retter von der ganzen Welt. Nein, John Wesley, die haben nicht losgelassen. Nein, John Wesley, glaubst du, dass Jesus dein Retter ist? Dann hat er gesagt, ja, nein, eigentlich so nicht. Und die haben nicht losgelassen, bis der John Wesley abgeknäuelt ist, sein Leben dort Christus übergeben hat. Und dann hat sein Leben völlig eine Wende genommen, indem dass er dann als Evangelist unterwegs war. Und er sagt später mal, keine Straße zu grundlos, kein Mob zu wild und keine Entbehrungen zu schlimm für das Evangelium. Er ist in einem einzigen Winter 2000 Kilometer gelaufen mit dem Evangelium. Er weiss, dass er manchmal 4x pro Tag predigt hat. Keine Ahnung, woher dass er das die Vorbereitungszeit genommen hat. Das war auch alles ein bisschen einfacher gewesen. Und so weiter. Einer von seinen Freunden ist in die Teiche gestossen worden, ein anderer ist bewusstlos abgeschlagen worden. Einfach, man kann sich fragen, ja warum? Warum wählen Menschen einen sättigen Weg, wo eigentlich die ganze Gesundheit oder auch das Leben aufs Spiel setzt? Warum heisst der Gipfel von der alttestamentlichen Prophetie? Also quasi der Mount Everest von der alttestamentlichen Prophetie, der lautet, er war der Allerverachtetste. Der Unwertetste. Er war voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Man kann einfach sagen, ganz einfach darum. Weil Gott alles in Bewegung setzt. Dass Menschen zum himmlischen Vater zurückfinden, dass sie die Königswehe würden zurückfinden, dass sie die Herrlichkeit, die sie verloren haben, dort, wo der Mensch sich für die Trennung von Gott entschieden hat, verloren hat, zurückbekommen. Und Gott sagt, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Und das ist nicht Neues Testament, das ist Hezekiel Kapitel 33. Und darum sagt Christus über den Paulus, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt mache, bei den nicht-jüdischen Völkern, bei den Herrschern, aber auch bei allen Israeliten. Grüß euch. Auf der anderen Seite muss man auch fragen, ja, hätte denn überhaupt Paulus eine andere Wahl gehabt? Jetzt mal ehrlich, du bist mit dem Velo unterwegs, irgendwie nach Zollbrück, und das Leute zu fliehen und die Herrlichkeit Gottes über dir und es rührt dich dort am Drahtesel und dann bist du blind und andere müssen sie nach, ja, hätte der eine andere Variante gehabt, wenn er nur zu sagen, wir reden in der Theologie dort von der sogenannten unwiderstehlichen Gnade. Wenn Gottes Gnade in einer dermassen Dimension über ein Menschenleben kommt, wenn der so reinknallt, die Gnade Gottes. Ja, hast du überhaupt eine andere Möglichkeit? Kannst du Nein sagen, wenn so etwas überhaupt passiert? Es ist ja das Gleiche wie beim Prophet Amos. Mit dem Büchlein Prophet Amos lesen, ist ja dort auch ein autobiografischer Bericht drin, wie er seine Berufung zum Prophet erlebt hat. Er macht das dort so in einer altjüdischen Erzählart, wo man heute muss kurz erklären, um was es geht. Und zwar macht man einen Vergleich, der völlig logisch ist, weil ich sage ja selbstverständlich, und das nimmt man dann über, um etwas anderes zu illustrieren. Also, der Amos, der war schon nie in einer Prophetenschule. Er sagt ja von sich selber, ich bin gar kein Prophet, überhaupt nicht, sondern der Herr riss mich weg von der Herde und hat ihn nachher nach Israel geführt, obwohl er im Südreich war, Juda. Und der macht dann auch den Vergleich, wo eben die unwiderstehliche Gnade Gottes ins Leben bricht, beim Amos, in dem dass man sagt, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Ja, ich meine, es ist ja logisch, wenn du jetzt als Bauer dort im judäischen Hochland mit dem Ochsengespann gepflügt hast, und 10 Meter weiter vor aus dem Unterholz kommt der Löwe raus und knurrt dich an. Ja, was machst du? Ja, hast du Angst, du säckelst davon? Verstehst du? 9,59 Sekunden für 100 Meter Usain Bolt. Wahrscheinlich hättest du das geschlagen. Da säckelst du ab wie ein Mohren. Das ist ja logisch, das ist ja selbstverständlich. Der Löwe brüllt, ja, wer sollte sich nicht fürchten? Und dann kommt eben die Erklärung zu seiner Biografie, zum Prophet, wenn er dann sagt, Gott, der Herr, redet, wer soll nicht Prophet werden? Ja, da hast du keine Chance. Wenn Gott so reinkommt, einbricht, wie beim Paulus, hast du keine Chance. Dann gehst du um. Vielleicht noch eine Randbemerkung für alle, die meinen, der Saulus sei ab dem Pferd runtergeworfen worden. Das steht dort im Text gar nicht. Das ist auch nicht so. Mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit war er zu Fuss unterwegs und es hat ihn einfach dort umgeknallt. Das Velo hat es dann auch noch nicht gegeben. Also, wenn wir die Geschichte von Paulus, von Martin Luther, von John Wesley vor Augen haben, fragen wir uns ja schon, ja, hat sich denn das jetzt gelohnt? Der Karriereknick, hat sich das jetzt gelohnt? Ja, wir müssen Perspektiven ändern. Wir müssen probieren, das einmal irgendwie von der Sicht Gottes, die himmlische Perspektive, anschauen. Vielmehr müssten wir in diesem Zusammenhang ja fragen, ja, was gibt denn meinem Leben letztendlich Sinn? Was gibt meinem Leben Gehalt? Ich habe noch mit dem Heinz Ramseyer da vor dem Gottesdienst zusammen geredet. Und wir leben ja in einer westlich zivilisierten Welt. Und wir haben ja eigentlich alles. Wir können das Leben uns so angenehm gestalten. Wir brauchen eigentlich nicht wirklich Jesus, für das wir hier ein gutes Leben führen können. Das brauchst du eigentlich nicht. Aber im Hinblick von der Ewigkeit wird sich die Situation schon ändern. Darum ist die Ewigkeitsperspektive, gerade beim Paulus, enorm wichtig. Und das muss auch für uns in der westlichen Zivilisation muss das eine Wichtigkeit haben. Ich stelle das fest bei der jungen Generation. Das ist irgendwo so klein, das ist nie mehr. Oder ganz selten an einem Ort. Paulus besteht aber darauf, dass Hoffnung immer eschatologisch zu deuten ist. Immer auf das, was Gott in der Zukunft wird tun. Was gibt meinem Leben Sinn? Also wenn wir in die Evangelien schauen, dann sehen wir, Jesus, er hat ja dort eine grosse Fangemeinde gehabt. Ich meine, es ist ja cool mit dem, wo die Brötchen vermehren kann unterwegs sein, mit dem, wo den Menschen Hoffnung schenken kann, mit dort, wo die Toten auferweckt werden und die Blinden sehend werden und die Lahmen werden geheilt. Das ist ja mega toll. Wäre ich auch der Bern dabei gewesen? Ah, dir auch? Ja, das wäre ja mega hammermässig. Nachher redet aber Jesus über die konsequente Nachfolge. Und er hat ja nicht nur die 12 Jünger gehabt, er hat eine ganze Fangemeinde gehabt, ganze Haufen Jünger. Und dann sagen die meisten dort, sagen, ja, verrückter Keib, das ist der starke Tubak. Das ist eine harte Rede. Und dann sind sie abgezottelt. Und dann sind nur noch die 12 Elite-Jünger dort gewesen. Und dann fragten sie, und ihr wollt ihr jetzt auch gehen? Dann kommt natürlich das bekannte Petrus-Bekenntnis, ja, woher wollen wir denn gehen? Du allein hast Wort vom ewigen Leben. Und wir haben geglaubt und erkannt, das finde ich eben gut, wir haben geglaubt, also das Glaubensbekenntnis im Sinn von Vertrauen, wir haben aber auch erkannt, wir haben gesehen, das hat auch etwas mit dem rationalen Verständnis zu tun, wir haben das wahrgenommen, dass du der Heilige Gottes bist. Und der Heilige Gottes war natürlich ein Messiasbekenntnis gewesen. Jesus lehrt, es soll uns zuerst ums Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit und dann kommt alles andere gut. Das ist ja eine Frage der Priorität, die wir jetzt hier vor uns haben. Ich sage dir noch etwas dazu. Wir müssen das nicht stark dualistisch deuten, im Sinn von, nur wenn ich im Kämmerli bette und in die Kleingruppe gehe, dann ist das nachher ein Reich Gottes. Und wenn ich daheim Kinder ziehe, ist das nicht Reich Gottes. Nein, nein, das ist alles Kabis. Ich sage dir noch etwas dazu. Aber Paulus sagt eigentlich etwas Ähnliches und das tönt ein bisschen abstrakt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also, dann müssen wir uns ja schon fragen, auf was baue ich denn? Ich rede jetzt nochmal zu mir. Was ist meine Lebensperspektive? Mache ich mir Gedanken über meine Entwicklung? Wenn ich jetzt zurückschaue in den letzten 2 Jahren, was ist gewachsen? Was hat sich jetzt himmlisch verändert, wenn ich das mal so mit dem Himmelsausdruck von Paulus darf aufnehmen? Und wenn wir doch das Wort von Jesus und das Wort von Paulus als inspiriertes, lebendiges, kräftiges Wort Gottes so auf uns wirken, dann stellen wir ja schon fest, bei allem Diesseitsbezug, wo wir ja leben, ja, wir müssen ja Steuern zahlen und dann musst du wieder ins Aldi einkaufen, Entschuldigung, vielleicht gehst du ins Coop oder wo immer und dann musst du wieder Nachbar wieder eine Zwiebel auslehnen, weil die keine vergessen hat, Zwiebeln zu kaufen und so weiter. Und dann musst du Windeln wechseln bei den Kindern und alles das Zeug, das ihr auch kennt. Irgendwie verstehen wir aber gleich, es geht bei all dem Leben nicht einfach nur, dass wir es hier einfach angenehm und gut haben. Es geht doch irgendwie letztlich um die Ewigkeit. Einverstanden? Und weisst du, ich weiss, das ist mir klar, das ist zum Teil wahnsinnig weit weg. Morgen habe ich eine schwierige Sitzung mit dem Chef. Ich rede nicht von mir. Ich habe einen angenehmen Chef. Aber es könnte ja vielleicht bei dir so sein. Weisst du, das ist ja bei uns manchmal schon wahnsinnig weit weg, sondern wir sind im Diesseits und nachher und so weiter. Aber gleich, wenn wir das so einfach, wenn wir jetzt das so lesen, dann muss das ja irgendetwas mit unserem Leben auch hier zu tun haben, den Ewigkeitsbezug, oder nicht? Also das Leben muss sich doch, wo Ewigkeit eine Perspektive in uns gibt, auch einen Niederschlag in diesem Diesseitsleben irgendwie haben, in dem, dass ich muss sagen, ja, ich muss nicht alles reinsaugen. Ich muss nicht im Leben alles auskosten, weil, und vielleicht ist das auch ein bisschen, aber wir müssen am Schluss so festhalten, das Beste kommt eigentlich noch. Oder? Also, nein, ich muss mir eins am sagen. Entschuldigung, wir haben einfach gerade ein Gespräch gehabt, das gerade so ein bisschen zusammenpasst. Das habe ich nicht vorbereitet, das Gespräch. Aber er hat doch gesagt, ja, bei mir ist es nicht mehr so weit, aber ich weiss, ich gehe in die Herrlichkeit. Also das gibt uns doch eine ganz andere Perspektive, das Leben hier zu gestalten. Da kann ich doch auch grosszügig sein. Ich kann einander vergeben. Mir kann die Werte vom Himmelreich, indem ich den anderen höher achte und so weiter. Das fällt dem in der Ewigkeitsperspektive auch nicht immer einfach, aber immerhin einfacher. Es geht irgendwie um die Ewigkeit. Und wenn wir schon beim Karriereknick oder beim Karrieresprung sind und mit der ganzen emotionalen Energie, die man hat und braucht und so zur Verfügung hat, einfach einmal so ein Gedankenexperiment. Ein Gedankenexperiment, warum nicht auf einen beruflichen Karrieresprung verzichten, wie Luther, wie John Wesley, wie der Paulus und ein Haufen andere, und dafür mehr Zeit, emotionale Kraft im Reich Gottes zu haben. Einfach von der Ewigkeit her denkt, könnte sich die Investition lohnen? Einfach, das ist so ein Gedankenexperiment. Vielleicht eine interessante Frage in der Kleingruppe, um das mal aufzunehmen. Oder noch konkreter abgebrochen, warum nicht sagen, ich bin bereit, im Kontext von der Pfimi Burgdorf wirklich einen Beitrag zu leisten. Und da möchte ich allen herzlich danken, die beten, die leiten, die mit den Kiddies arbeiten, mit den Senioren, mit den Families und so weiter, könnt ihr euch gegenseitig mal einen gewaltigen Applaus geben. Das meine ich ernst. Genau, für alle, die sich da investieren. Genau. Wir könnten die Zeit auch für anderes brauchen. Und irgendwie ist gleich etwas von diesem Niederschlag spürbar. Durch Gottes Offenbarungen verstehen wir schon irgendwie, dass wir mit aller Schwachheit und allen menschlichen Gänzen hier Reich Gottes bauen. Also es ist schon atemberaubend, dass wir hier an etwas bauen, das Ewigkeitsbestand hat. Das ist schon das Einzige, einverstanden. Das Einzige ist das Reich Gottes. Das andere vergeht, aber das wird bleiben und irgendwie ist das eine Manifestation, eine Demonstration vom Reich Gottes. Karriereknick, Karrieresprung. Ein anderer Gedanke. Ich habe vor ein paar Jahren eine hochinteressante Begegnung mit einem interessanten Mann, der Uni zu Freiburg, wo wir da so einen Auswahlkreis von Kirchenvertretern, da bin ich mit dem Godi Locher zusammengehockt und mit allen hohen Tieren. Genau, und ich war Vertreter von der SPM. Wahrscheinlich hat der Präsi oder der Vizepräsi keine Zeit gehabt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben sie mich geschickt. Aber es war noch spannend. Wir konnten mit ihm nachher diskutieren, Fragen stellen. Und er hat die Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt. Er hat studiert in Cambridge, die Person. Und ist nachher Top-Manager als höchster Finanzchef vom zweitgrößte Mineralölkonzern der Welt. Also der hat 1980 im Monat 50'000 Pfund verdient. Das war dann ein Haufen Geld, heute immer noch. Aber dann noch ein bisschen mehr, 1980. Sein Leben hat dann eine Wende genommen. Er hatte einen schweren Unfall in Paris 1983 und dort ist seine sieben Monate alte Tochter ums Leben gekommen bei diesem Unfall. Er hat nachher einen Alpha-Life-Kurs besucht in der Holy Trinity Church in Brompton, das ist ein Stadtteil in London, und hat dort eigentlich sich bekehrt, hat sein Leben Jesus übergeben, ist nachher darauf runter mit dem Heiligen Geist getauft worden, und nachher ist er aber nicht in der anglikanischen Kirche geblieben, sondern bin ihm ganz sicher, ob er jetzt ins Vineyard oder in Hillsong Church gegangen ist, dort nachher ein Drummer gewesen in einer Worship-Band. Nach eines Tages hat der Herr zu ihm geredet und hat gesagt, geh anglikanische Theologie studieren. Und seine grösste Sorge war, ja, um Himmels Willen, du lieber Gott, wie bringe ich das meiner Frau bei? Auf jeden Fall hat er das dann gemacht und hat sich angemeldet. Und seine Frau hat übrigens gesagt, ja, das ist ja kein Problem, anglikanische Priester können ja Kuraten sein. Es ist also nicht gleich bei der katholischen Kirche. Also das war ein Mann, der bereit war, ein dickes Gehalt, die ganze Karriere aufzugeben, um ganz neu noch einmal mit einem Karriereknick in eine Karriereveränderung zu gehen. Dann hat er sich dort, hat er das Anmeldeformular ausgefüllt und als Grund hat er angegeben, Gott hat es mir befohlen. Dann haben sie ihn gar nicht zugelassen. Sie haben ihm geschrieben, das sei kein Grund. Nachher aber, weil er natürlich ein Verhandlungsgeschick hatte als Finanzmanager, hat er das nicht tatsächlich geschafft, sich von dort anzumelden für die Theologieausbildung. Und hat nachher gesagt, er sei dann durch das Salzbad der historisch-kritischen Exegese durchgekommen, ohne dass er den Glauben verloren hat. So, also, um die Geschichte kurz zu machen, die Person ist der Justin Welby, Erzbischof von Canterbury, also der quasi der anglikanische Papst. Und ich durfte also mit ihm tatsächlich einen Kaffee trinken, also noch mit 7 anderen und ihm die Hand schütteln und so. Genau, aber das ist schon eine interessante Person, oder? Und er hat uns dann auch gesagt, dass er eigentlich die Zungenrede schon täglich brauche. Das ist ein geisterfüllter Typ. Vielleicht hat er ihn gesehen bei der Krönung von King Charles. Er hat ja die Krönung gemacht. Der eigentlich im Prinzip hat dann er ganz unger, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht lang wird. Ganz unger hat dann er angefangen, indem er hat angefangen, geisterfüllte Priester in die einzelnen Pfarreien zu schicken. Und dann hat er Fresh X Project eingeführt, und Leute wird das etwas sagen, dass sie eigentlich moderne Elemente, Evangelisationsmöglichkeiten, hat angefangen mit Royal Ranger Arbeit in der anglikanischen Kirche. Und was das war, hat dann er gesagt, jetzt müssen wir die ganze theologische Ausbildung anfangen, umprägen. Hat er alle geisterfüllten Professoren geholt, Anti Wright und so weiter, wie sie heißen, und er hat gesagt, wir müssen das alles umschiften, dass Jesus ins Zentrum kommt. Und er hat uns nachher gesagt, 80% der Studierenden, die heute durch die anglikanische Theologieausbildung durchgehen, die bekehren sich für Jesus Christus. Weil Jesus im Zentrum, das wissen wir alles gar nicht so. Aber hat er gewusst, dass in der anglikanischen Kirche eine Erweckung ist? Dass dort ganz viele Leute zum Glauben kommen. Unglaublich. Das ist, also eine Person, ein Karriereknick, könnte man sagen, ja, hat sich das gelohnt. Ja, im Hinblick vom Himmelreich auf Allfall. Wahrscheinlich verdient er jetzt nicht mehr ganz 50'000 Pfund. Ja gut, Berz, weiss ich jetzt nicht mehr. Aber eine Zeit lang hat er sicher viel weniger verdient. So, also, aber das hat sich doch unbedingt gelohnt. Weil, und der ist jetzt auch nicht mit Stöcken abgeschlagen worden und so weiter. Aber er hat sicher auch als anglikanischer Kirchenoberhaupt, der musst du auch eine dicke Haut haben. Lass uns noch überlegen vom Karriereknick zum Karrieresprung. Verstehen wir, wir sind ja nicht der Paulus, wir sind nicht der Justin Welby und so weiter. Aber die Geschichten von diesen Menschen, die eigentlich ihr Leben gemäss dem Reich Gottes geordnet haben, ist schon auch gleichzeitig auch eine Inspiration, über unser Leben nachzudenken. Was können wir Praktisches mitnehmen? Paulus sagt, dass wir eine Reich Gottes Sicht priorisieren sollen. Indem er sagt, trachtet nach dem, was im Himmel ist und nicht auf dem, was auf der Erde ist. Das klingt ein bisschen abgespaced. Aber der Paulus meint eigentlich, dass wir uns von dem prägen lassen. Jetzt bin ich da irgendwie, habe ich da jetzt etwas, jetzt bin ich da am letzten Ort gelandet. Wo bin ich jetzt? Oh. So, einfach nur so. Alles klar. Jetzt habe ich irgendwie den roten Faden verloren, weil ich da draus geht. Aha, aber was ich eigentlich auch wollte sagen, eben, wenn wir jetzt mit dieser ganzen Sache von machen, Reich Gottes Priorisierung, ich möchte überhaupt nicht eine dualistische Sache skizzieren im Sinn von, ja, wenn wir beten oder wenn wir in der Kleingruppe sind, dann ist der Reich Gottes. Und wenn ich daheim einem Kind Windeln wickle, oder, dann ist das nicht richtig. Nein, überhaupt nicht. Also, wenn deine Aufgabe jetzt Kindererziehung ist und Home Management, dann ist das Reich Gottes Bau. Und zwar wie ein Mohren. Es gibt ja nichts Besseres und nichts Wichtigeres, als der nachfolgenden Generation Werte mitzugeben. Kann man jemand Amen sagen? Also, alle Hausmütter, Hausmänner, ey, der Gewaltig, der hat einen mega Applaus verdient. Das meine ich wirklich ernst. Gebt mal einen. Das ist wirklich so. Weil der nachfolgenden Generation Werte mitzugeben, nicht Also einfach, dass sie nachher auch, sagen wir, verantwortungsvolle Mitglieder von unserer Gesellschaft werden, etwas reissen, irgendwo im Beruf, im Job und gleichzeitig die Werte vom Himmelreich. Oder wenn du am Arbeitsplatz irgendwo bist, völlig egal, das ist doch Reich Gottes bauen, versteht ihr? Es geht doch darum, dass wir dort auch die Werte von diesem Himmelreich eintragen. Also eine Reich Gottes Priorisierung hat jetzt nicht mit geistlich zu tun, sondern das durchwirkt das ganze Leben, oder nicht? Es muss unbedingt so sein, dass wir sagen, nein, das will ich unbedingt. Oder Jesus im Missionsauftrag. Geht her in alle Welt, macht zu Jünger alle Völker, tauft sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, lehrt sie alles zu wissen, was ich euch geboten habe. Nein, lehrt sie alles zu halten. Das ist ein riesiger Unterschied. Es geht um einen Lebensvollzug. Dass mein Leben ein Abdruck kann sein vom Reich Gottes. Und zwar, wenn ich den Kind Windeln wickle. Das habe ich allerdings fast nie gemacht. Das muss ich schon sagen. Wir hatten aber auch noch Stoffwindeln. Dort ist eine leichte Entschuldigung. Je mehr wir das Wort Gottes in der Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben in Tat umsetzen, umso mehr lernen wir nach dem Reich Gottes das Leben, mehr lernen wir das Leben nach den Werten vom Reich Gottes zu gestalten. Die Tiefe von der Sinnfrage vom Leben steckt im direkten Zusammenhang zu dem Mass, wie wir es gelernt haben, nach der Reich Gottes Perspektive das Leben zu gestalten. Und zwar im ganz natürlichen, alltäglichen Lebensvollzug. Das folgt eigentlich der da, dass Jesus Christus in dein Leben darf, mit hineinkommen. Und wenn du das nicht genau weißt, ist Jesus Christus wirklich der, der mein Leben möchte gestalten. Er klopft an deine Herzenstür an. Und er möchte Partner werden. Er möchte mit dir connecten. Er möchte, sagen, er möchte dir sagen, ich will aus dir den Mensch machen, den ich schon immer gedacht habe. Ich möchte dich einführen in die Berufung. Ich möchte dir ein Leben in der Fülle schenken. Nimm doch das Leben an. Das fängt dort an. Und dann haben wir aber das Wort von Christus an den Paulus, der ja dann Gewaltiges vollbracht hat, der Gemeinden gegründet hat, der unglaublich für das Reich Gottes Dinge da hat, die absolut crazy sind. Aber natürlich auch die Liste, die wir gelesen haben im 2. Korinther 11. Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und schaut, das ist kein Wort an selbsternannte Helden. Weil Gott sucht keine Helden. Gott sucht Menschen, die bekennen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Versteht ihr? Das sucht Gott. Menschen, die sagen, eigentlich kann ich für das Reich Gottes nur in dieser Nach-Christus-Beziehung wirklich etwas tun. Und darum gilt es, nach ihm zu bleiben. Und die, die nach dem Herz bleiben, die verstanden haben, getrennt von Christus, kann ich eigentlich nichts für das Reich Gottes tun, die macht Gott näher zur Heldinnen und zu Helden. Und damit seid jetzt ihr gemeint, ihr könnt euch gegenseitig mal anschauen. Da oben steht Hero for the Lord. Verstehen wir, die pfingstliche Theologie unterstreicht ja stark das Triumphale in der Christusnachfolge. Und das ist doch wahr, selbstverständlich, durch Jesus Christus sind wir doch zum Sieger mächtiget. Das würde einmal der Sammy sagen. Und das ist wahr, das stimmt auch, durch Jesus Christus sind wir zum Sieger mächtiget. Amen. Aber schau, das ist mir eben heute in dieser Verkündigung gleich auch ein Anliegen, dass es doch in der Christusnachfolge auch Schwachheit gibt. Rede ich nur zu mir? Oder erleben wir das auch? Das ist doch, das gehört doch zum Leben, dass es Schwachheit gibt. Und ich würde jetzt einmal eine These aufstellen, dass es für Gott nicht schwieriger ist, mit meiner Schwachheit umzugehen, als mit meiner vermeintlichen Stärke. Das ist für Gott nicht schwieriger. Und schaut, wenn ihr in die Berufungsstories schaut, von wichtigen Leuten, die Grosses gerissen haben für das Reich Gottes, sei das jetzt Mose, Gideon, Maria, Jeremia, die von eigentlich alle mit einer absoluten Schwachheit haben. Mit einer absoluten persönlichen Disqualifikation. Ja, der Mose sagt, Gott, ich kann unmöglich reden. Das geht never. Ich kann nicht reden. Und wenn ihr die Story dort leset, beim Rennen der Dornbusch, Gott muss feierlich weibeln, bis der am Schluss geht und noch einen zur Seite stellt und jetzt Sterne 5 gang. Sterne 5 hat er nicht gesagt, das ist meine Übersetzung. Aber einfach so, irgendwie merken wir etwas. Oder nehmen wir Gideon. Gideon sagt, ja, aber um Himmels Willen, du lebendiger Gott, ich bin vom kleinsten Stamm, aus dem schäbigsten Geschlecht. Ich bin der jüngste von allen. Wie soll ich da Israel von den Midianiter retten? Du, dir hat es irgendwie in Weizen geschneit. Auch nicht. Das geht nicht. Unmöglich. Oder Maria. Das war eine mittellose Teenagerin ohne Einfluss. Wo der Engel Michael zu ihr gekommen ist und gesagt hat, in dir wird etwas heranwachsen, wo der Heilige Geist gezeugt wurde, wo die Welt wird verändern, ist sie eine 13-jährige mittellose Teenagerin. Null Einfluss. Oder Jeremia sagt, ich bin viel zu jung. Ich viel jung, eine andere schicken. Und der Begriff dort im Hebräischen meint nicht, ja, in 10 Jahren bin ich dann alt genug, dann kannst du wieder fragen. Sondern das ist so eine Disqualifikation in meinem Leben, das wird mit dem Älterwerden nicht besser. Ich bin immer zu jung. Ich habe das immer nicht. Und zu all diesen Leuten sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich will mit dir sein. Und wenn du Schwachheit in dir spürst, dann ist das die Chance Gottes. Sag das einmal. Wenn du Schwachheit in dir spürst, ist das die Chance Gottes. Weil er kann das changen. Er holt sich Menschen, die sagen, ich kann es nicht. Die Schuhe in der Christusnachfolge sind immer zu gross. Und wir wachsen immer reicher und der nächste Schritt sind die Schuhe wieder zu gross. Also, ich sage es noch einmal. Die beste Qualifikation für einen Karrieresprung ist deine persönliche Disqualifikation. Die beste Qualifikation für einen persönlichen Karrieresprung im Reich Gottes ist die persönliche Disqualifikation. Wenn wir sagen, Herr, getrennt von dir kann ich das nicht. Du musst da reicher kommen. Worshipper-Band, kommen doch führen. Und wenn wir nach dem Grund fragen, warum ist denn das so? Warum holt Gott sättige Menschen, die sagen, ich kann nichts, ich kann nicht reden, ich bin zu jung, ich bin mittellos, ich bin aus dem Letzten, aus dem Schäbigsten, das ist unmöglich, mein Material, das ich dir bringen kann, ist null. Da fingen wir das Wort beim Paulus, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme, sondern wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und so sehen wir das in der ganzen Berufungsgeschichte und in der ganzen Geschichte, die wir sehen in der Bibel sehen. Gott wählt das kleinste Volk Israel. Oder wenn wir den Fokus auf Jesus legen, er wählt eine Stadt, die nicht würdig ist, unter den Hauptorten genannt zu werden, Bethlehem. Und in Bethlehem nimmt er nicht den Palast oder ein einflussreiches Haus, er nimmt den Stall und im Stall Krippe. Und so kommt der Retter der Welt in die Welt. Mittellos, arm, ohne Einfluss. Aber Gott macht aus ihm der Gottesheld, der Fürst des Friedens und der ewige Vater, auf das sein Reich nie wird aufhören, bis ans Ende. Amen. Lasst uns miteinander in die Ansichen gehen. Karriereknick oder Karrieresprung. Bei Menschen, die Prioritäten geordnet haben, bei reifen geistlichen Menschen, der sieht man etwas von dem. Dann sieht man nicht in erster Linie die Person, sondern da ist, in diesem Leben ist etwas anderes. Da ist eine andere Kraft, da ist eine andere Liebe am Wirken. Da sind andere Prioritäten, andere Ziele. Bei diesen Menschen sieht man vor allem Jesus. Und ich danke dir, du wunderbarer Gott, dass wir dürfen bekennen, dass wir getrennt von dir nichts tun können. Dass wir dürfen bekennen, dass wir nichts dir vorzubringen haben, wo du könntest sagen, ja Gott sei Dank, das brauche ich jetzt auch so. Wir haben nichts. Aber du füllst alles und du gibst alles. Und du gehst nicht kärglich, sondern im Überfluss. Durch deine Auferstehung sind wir tatsächlich zum Sieger mächtiget, aber nicht in unserer vermeintlichen Stärke, sondern in dem, dass wir vor dir kommen und sagen, wir können es nicht ohne dich. Und wir danken dir, dass wir wie ein Paulus, wie ein Martin Luther, wie ein John Wesley dürfen sagen, wir kommen zu dir und wir möchten uns von dir erfüllen. Um vom Karriereknick in den Karrieresprung hineinzukommen, im positivsten Sinn, damit wir in dieser Welt Christus als Hoffnungsträgerin, als Hoffnungsträger sichtbar machen. Zu deiner Ehre.